Also dieses einmal richtig sicke nass werden von dem ganzen Regen und dann kommt aber so bäm auf einmal die Sonne raus. Und wie warm diese Sonne dann ist, das, also das erlebt man halt nur, wenn man auch so rausgeht und mit der Natur arbeitet und nicht, wenn man die ganze Zeit drinnen sitzt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Ich bin Anni Nürnberg und in diesem Podcast stelle ich dir neue Berufe vor, damit du entweder beurteilen kannst, ob diese Jobs etwas für dich wären oder wie du den Einstieg finden könntest. Oder du findest einfach, so wie ich, Menschen und ihre Lebenswege super spannend. In diesem Interview spreche ich mit einer Gärtnerin von der solidarischen Landwirtschaft. Sie erzählt uns von ihrer Arbeit auf dem Feld, aber auch von der Orga-Arbeit drumherum, um die Mitglieder zu organisieren und eine Gemeinschaft aufzubauen. Es ist also eine spannende Kombination aus körperlicher Arbeit an der frischen Luft, Organisation und Arbeit mit Menschen. Meli erzählt uns, wie sie dazu kam, die lokale Solawi mitzugründen. Wir sprechen über ihre Lieblingsmomente bei der Arbeit und die Herausforderungen. Und wir unterhalten uns über den Unterschied zwischen Selbst- und Fremdausbeutung. Viel Spaß und spannende Erkenntnisse beim Zuhören. Ich spreche heute mit der Meli von der Solawi hier in Mülheim, der solidarischen Landwirtschaft. Das ist ja ein Interview, was wir schon länger führen wollten, aber es war terminlich eine Weile schwierig und wir machen es jetzt tatsächlich zum zweiten Mal, weil beim letzten Mal haben wir so anders gemacht und die Soundqualität war einfach sehr schlecht. Und deshalb danke, dass du nochmal hier bist und nochmal deine Geschichte erzählst. Schön, dass du da bist.
Ja, voll gerne. Danke für die Einladung. Also war ja auch, ist immer schön, mit dir zu quatschen und ich freue mich darüber, vielleicht dann heute noch mal eine andere Perspektive da drauf zu bringen.
Ja, ja, gerne. Also das habe ich häufiger, wenn ich dann, also sehr häufig mache ich das nicht, das mehrfach aufzunehmen, aber 3-4 Mal ist es schon passiert, dass es dann, es ist nicht das Gleiche. Es hat eine andere Perspektive auf jeden Fall. Mhm. Das ist schon spannend. Und auch nicht unbedingt schlechter immer.
Ja, ja, ich freue mich drauf.
Ja, solidarische Landwirtschaft. Vielleicht so zum Einstieg, weil ich nicht weiß, ob alle Menschen, die jetzt zuhören, das Prinzip kennen. Magst du das mal so kurz es geht erklären?
Ja, also ich bin in erster Linie Gärtnerin bei der Solawi Mülheim und wir sind ein Verein. Da gibt es auch verschiedene Formen, wie man organisiert sein kann als solidarische Landwirtschaft. Das ist nicht immer gleich. Und wir haben 200 Menschen, die uns für ein Jahr mit einem monatlichen festen finanziellen Beitrag und auch Helferinnenstunden das ermöglichen, Landwirtschaft zu machen. Das heißt, sie sind für ein Jahr lang fest dabei und zahlen einen monatlichen Preis, den sie selber festgelegt haben, in einem solidarischen Rahmen. Und im Austausch dafür bekommen die eben alles, was wir mit unserem ganzen Betrieb so an Gemüse hergestellt bekommen in der Zeit.
Ja.
Das ist es ganz grob.
Okay. Also ich bin hier Mitglied in der Solawi, also wir als Familie sind hier Mitglied in der Solawi hier in Mülheim. Und das bedeutet für uns, dass wir halt einmal die Woche einen Ernteanteil, nennt man das, bekommen. Das ist ein manchmal recht großer Haufen an Gemüse. Gestern gab es Grünkohl, das war schon recht viel. Aber der fällt ja beim Kochen auch schnell zusammen, also ja, schön.
Genau, also von der Menge her ist es grundsätzlich so, dass wir versuchen für 2 bis 3 Personen, also zum Beispiel als Familie mit 1 oder 2 Kindern oder so, passt das auch immer noch gut, so die Mengen zu kalkulieren. Und das ist natürlich, wenn man aus Deutschland kommt, dann weiß man, dass im Winter wächst ja einfach nicht so viel und im Sommer dafür viel, viel mehr. Das heißt, im Sommer gibt es dann auch natürlich ein bisschen mehr Gemüse, weil wir einfach diese Vielfalt haben, aus der wir auch dann so aus den Föllen schöpfen wollen.
Ja.
Und im Winter dann halt eben viel Kohl und schöne knackige Salate und sowas.
Mhm. Ja. Du merkst schon, ich bin davon überzeugt. Also ich finde das schön, dass es halt auch so saisonal ist und nicht wie im Supermarkt, wo man das ganze Jahr über Tomaten oder Spinat oder sowas kriegt. Ja. Wie bist du denn, also du hast ja jetzt keine Gärtnerausbildung oder sowas gemacht. Also du wirst ja gleich sagen, wo du herkommst, aus einer ganz anderen Ecke. Wie bist du darauf gekommen, das in dem Bereich arbeiten zu wollen?
Das hing eigentlich oder hängt ganz viel mit Corona auch zusammen, also mit der Pandemie. Ich habe eigentlich erstmal Englisch studiert und dann habe ich Soziologie, den Master gemacht und dann an der Uni gearbeitet, auch bei einer Fachzeitschrift und am Lehrstuhl und habe da auch unterrichtet. Und zu der Zeit, als sich das Masterstudium dem Ende geneigt hat, 2019, war das, saß ich dann eben viel im Homeoffice, weil man ja nicht mehr raus durfte. Mhm. Und in einer kleinen Wohnung hier in Mülheim, der Liebe wegen, bin ich hierhin gezogen und dann war dann eben nicht mehr an meinem Uni-Standort, sondern halt viel hier und ohne viele Kontakte. Und da kam mir über den Unverpacktladen, den es in Mülheim mal gab, eigentlich so ein Flyer in die Finger von der Selbsternte. Ja. Also das ist sozusagen das Vorgängerprojekt der Solawi. Da hat der Johannes, der hat sich schon immer sehr viel mit Nachhaltigkeit und nachhaltig Reisen und Gemüseanbauen auch beschäftigt. Und der hat da eben so ein kleines Projekt gegründet, wo man sich sozusagen ein Stück vom Acker mieten konnte und da selber sein Gemüse anbauen. Und das habe ich eben gemacht und habe darüber dann die anderen Leute, die sich auch für eine Solawi interessiert haben, kennengelernt und dann ein bisschen recherchiert und bin da immer mehr eingestiegen und dann wuchs so diese Idee, wobei der Johannes das natürlich schon von Anfang an klar hatte, dass Solawi in Mülheim ein Ding wird. So,
ja, genau. Ja, spannend. Und dann ja, bist du mit eingestiegen und hast die Soziologie an den Nagel gehängt. Genau. Oder hast nicht, du erst nicht mal sofort, parallel gemacht?
Nicht sofort, muss man sagen. Also es war auch eine total schwere Entscheidung. Und ich hatte das ganz oft in meiner beruflichen Laufbahn, dass ich irgendwie an den richtigen Stellen Ja gesagt habe. Zum Beispiel auch zu dem Uni-Job und so. Und ob ich dann eine Promotion anfangen möchte. Und irgendwie hat das immer so gepasst. Und dass mir halt ein Angebot gemacht wurde und ich dann das auch gut nutzen konnte für mich. Und das war jetzt tatsächlich das erste Mal, wo ich auch bewusst zu was anderem, was mir eigentlich auch ganz viel Spaß gemacht hat, sagen musste, so, ich schaffe das nicht mehr parallel zu machen. Mhm. Also ich habe das total gerne gemacht an der Uni und auch die Forschung dort. Aber Solawi war halt eben das, wo irgendwie mein Herz noch höher geschlagen hat. Und ich wusste schon in der Grundschule, ich will mal irgendwas mit Greenpeace-Aktivistin werden oder sowas in der Art. Und jetzt dieses Projekt ist halt was, wo wir ganz viele Entscheidungsspielräume innerhalb des Teams haben und halt selber bestimmen können. Also wie wollen wir eigentlich arbeiten und diese, ja, einfach die Bedingungen, unter denen wir arbeiten, mit beeinflussen.
Das heißt, du hast deine Promotion abgebrochen?
Ich bin tatsächlich immer noch eingeschrieben, weil so ganz verabschieden davon wollte ich mich jetzt noch nicht. Aber ich habe da jetzt seit Jahren nichts mehr gemacht und müsste mich da sehr wieder einarbeiten. Aber so ganz konnte ich damit auch noch nicht abschließen.
Okay.
Und vielleicht entwickelt sich das dann irgendwann mal in so eine ganz andere Richtung, dass es irgendwie doch wieder mit Solawi zu tun hat und gar nicht mehr mit meinem ursprünglichen Thema. Aber das wird sich irgendwie zeigen.
Ja, ja.
Da bin ich auch sehr viel lockerer geworden, so in welche Richtung das mal beruflich gehen soll, weil das Wichtigste, was ich so gemerkt habe, ist, dass man selber Entscheidungen trifft und halt auch das Vertrauen in sich und seine Fähigkeiten irgendwie entwickelt und nicht immer nur da mitgeht, was eigentlich, also nicht nur so abgetretene Pfade weiterlaufen, die vielleicht schon andere gegangen sind, sondern auch ein bisschen gucken, was ist denn passend für mich, weil das wird ja heute, gibt es immer mehr Möglichkeiten und da sind die meisten Möglichkeiten auch total gut, aber man muss eben ein bisschen schauen, was passt denn eigentlich zu mir auch.
Mhm. Ja, definitiv. Ja. Ist ja die Essenz meiner Arbeit.
Ja,
ja, ja, schön. Und ja, wie war die Gründung der Solawi? Also was musstet ihr da alles machen? Womit habt ihr euch beschäftigt? Auch was für Kompetenzen braucht es da so in einem Team? Also ich meine, braucht ja nicht nur Gärtnerkompetenzen, sondern auch vieles andere wahrscheinlich.
Mhm. Also so ganz pauschalisieren, was man für eine Solawi braucht, kann man das eigentlich nicht. Man muss auf jeden Fall mutig sein. Das ist so die, so erstmal, dass man einfach anfängt, weil wenn man Sachen zu sehr durchdenkt vorab, dann wird es manchmal nichts, dann kommt man nicht voran. Das kennen manche ja vielleicht auch so, ne? Dass man dann sich ganz viele Gedanken darüber macht, was eigentlich schiefgehen könnte. Natürlich ist das gut, Sachen vernünftig zu durchdenken und nicht einfach irgendwas anzufangen und da so reinzustolpern. Aber manchmal macht man sich ja so Sorgen über ganz ungelegte Eier, die eigentlich noch gar nicht jetzt dran sind unbedingt. Und für uns war das eben, also der Johannes, von dem ich gerade schon mal erzählt habe, der war ein ganz großer Treiber, weil der das irgendwie direkt so klar hatte, was eigentlich, wo es hingehen soll. Der rennt da manchmal ein bisschen oder ist da oft auch so ein bisschen schneller gerannt als der Rest von uns, sodass wir, also zweite Kompetenz, die man braucht, vielleicht ist so Leute, die irgendwie gut zusammen funktionieren als Team. Also das war auf jeden Fall für uns auch ganz, ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig immer auch bremsen, anschieben, unterstützen konnten und dass eben nicht eine Person alleine dieses Projekt gemacht hat, sondern wir halt als Team. Und so ist es auch immer noch. Mittlerweile ist das Team größer geworden und damit gehen natürlich auch einige Schwierigkeiten einher. Gerade für Leute, die irgendwie neu da reinkommen oder so, ist es dann immer nicht so leicht. Aber das ist eben ein Thema,
wo wir gerade. Was heißt das? Wie viele Leute seid ihr?
Wir sind jetzt 6 Gärtnerinnen und 5 Leute im Vorstand. Und drumherum gibt es natürlich noch mal ganz, ganz viele Ehrenamtliche, ja, die mehr oder weniger Arbeit da reinstecken. Ne?
Ja.
Also wir haben 40 Vereinsmitglieder mittlerweile, die 200 Ernteanteilnehmenden. Und alle sind irgendwie auch mit dabei, Entscheidungen zu treffen und auch mit gefragt, sich einzubringen. Mhm. Natürlich mit unterschiedlicher Intensität.
Mhm. Und bei der Gründung, wie viel wart ihr da?
Also für eine Vereinsgründung braucht man rechtlich 7 Menschen.
Ach so, okay.
Und wir sind kein gemeinnütziger Verein, das muss man auch nochmal sagen. Also da muss man sich schon so ein bisschen Gedanken drüber machen, was ist denn eigentlich eine gute Rechtsform für das, was wir machen wollen. Und wir haben auch ganz oft überlegt, ob nicht vielleicht eine Genossenschaft sinnvoller wäre. Das Thema ist auch noch nicht ganz vom Tisch. Nur da fehlt gerade so ein bisschen die Zeit, sich damit tiefergehend auseinanderzusetzen, weil das dann immer ganz viele Konsequenzen hat. Also man muss dann so Versammlungen einberufen und irgendwie gemeinschaftlich beschließen, dass wir das machen wollen und erstmal die Pro und Kontras diskutieren, wie das halt ist in so einem Gemeinschaftsprojekt. Ne?
Ja.
Ja.
Ja. Du meintest eben, man müsste mutig sein. Da kommt mir jetzt so der Gedanke, es gibt doch, es ist ja nicht die erste Solawi in Deutschland, die gegründet wird oder wurde. Es gibt ja schon einige andere. Gibt es da denn eine Vernetzung, eine Unterstützung untereinander oder auch bei der Gründung zum Beispiel? Oder ist das so, dass im Prinzip jede Solawi erstmal so ein Einzelkämpfer-Ding ist?
Nee, gar nicht. Also das ist das Coole bei diesem Modell solidarische Landwirtschaft. Das gibt es halt schon seit, ich glaube, in den 40er Jahren oder so gab es in Kanada und in Japan sozusagen die ersten Solawis. Das hieß da noch ein bisschen anders, aber so die Vorläufermodelle sozusagen. Und in Deutschland ist das natürlich gerade mit der Pandemie und so ist das ganz enorm in die Höhe geschnellt, wie viele Solawis es mittlerweile gibt. Wobei im Ruhrgebiet, wo wir hier sind, erstaunlich wenig. Und die sind alle miteinander vernetzt oder die meisten zumindest in dem Netzwerk Solidarische Landwirtschaft. Die sind deutschlandweit tätig und das ist sozusagen der Dachverband aller Solawis. Und die stellen auch eine ganz tolle kostenlose Beratung auf, auch von Leuten, die da tatsächlich für bezahlt werden und die da rechtlich fundiert auch Aussagen treffen können und einem weiterhelfen, gerade mit so Gründungsfragen und sowas. Da gibt es ganz viele Seminare auch zu sowas wie Solawi-Gründung oder wie kann man als Solawi neue Mitglieder bekommen. Und die versuchen wirklich immer ganz toll zu unterstützen. Und bis letztes Jahr, glaube ich, gab es da auch immer eine Frühjahrs- und eine Herbsttagung, also 2 große Tagungen im Jahr, wo wir auch oft dran teilgenommen haben, um uns einfach mit anderen Menschen aus anderen Solawis kurz zu schließen. Und so Probleme anzugehen, fällt viel, viel leichter, wenn man dann merkt, ah ja, die anderen haben genau das gleiche Problem. Und dann gibt es manchmal welche, die das auch schon gelöst haben und tolle Tipps haben oder zumindest dieses Gefühl von, hey, wir sind jetzt nicht alleine damit, auch wenn es in unserer direkten Umgebung jetzt vielleicht nicht so einen ähnlichen Verein gibt oder so, gibt es trotzdem Menschen, die sich mit den gleichen Sachen beschäftigen und auch versuchen, wirtschaften, wie wir das tun, in eine andere Richtung zu denken.
Was sind da so häufige Probleme, die so im Rahmen solidarischer Landwirtschaft auftauchen?
Also ganz banal, aber das kriegt auch wirklich keiner weg, sind so Wiegefehler. Also die Menschen kommen ja und holen sich ihr Gemüse bei uns ab und dann steht eben auf einer Tafel, du kannst ja heute 300 Gramm Feldsalat nehmen.
Ja.
Und ganz oft kommt es aber vor, dass das trotz Puffer, den man ja einbaut bei der Ernte, also wir ernten dann zum Beispiel für 30 Leute, ernten wir dann 3 Kilo Feldsalat, sondern 330 oder so, damit man so einen kleinen Puffer hat, weil ein bisschen was fällt dann doch immer daneben oder so oder kleine Fehler passieren. Aber trotzdem passiert es so oft, dass irgendwie am Ende dann das doch nicht mehr ganz reicht und man stattdessen dann vielleicht eine Möhre mehr nimmt oder sowas.
Ja.
Das kriegt man wirklich nur weg, wenn man die Anteile komplett vorpackt.
Ja, ja. Ja. Das habe ich auch schon gehört, dass das woanders der Fall ist. Aber bei 200 Ernteanteilen, das geht doch eigentlich gar nicht, oder?
Ja, das geht schon. Also die Solawi Düsseldorf zum Beispiel, die machen das, die haben auch sehr viele Ehrenamtliche. Also die haben auch die Fahrt zu den ganzen Abholpunkten. Es gibt manchmal, dass nicht alle zu einem zentralen Ort kommen müssen, sondern dass es in der Nachbarschaft so Punkte gibt, wo man seine Ernte abholen kann.
Ja.
Und das machen die komplett ehrenamtlich. Also einer fährt da den ganzen Tag dann mit dem LKW rum und bringt das Gemüse zu den Abholpunkten.
Mhm.
Spannend. Und sowas kann natürlich auch ein guter Einstieg sein in solche Projekte, um zu zeigen, so man ist da und man ist motiviert und hat Lust, sich einzubringen.
Mhm.
So.
Ja.
Oder auch um neue Skills zu lernen und irgendwo mal nachweisen zu können, so, hey, ich habe hier irgendwie, ich habe hier ein soziales Engagement und ja. Ich werde dafür nicht bezahlt. So.
Ja, stimmt. Und weitere Herausforderungen im Solawi-Kontext oder was viele haben?
Ja, ganz viel. Also diese Woche zum Beispiel war es das erste Mal super, super kalt. Und wir haben gerade einen Woofer und der hat wirklich so richtig gefroren. Und
was ist ein Woofer?
Das ist Worldwide Opportunities on Organic Farming. Das ist die Abkürzung dafür. Und das sind Menschen, die reisen, normalerweise hat man dann so Australien oder so im Kopf oder irgendwelche asiatischen Länder, wo man halt hinreist, um bei der Ernte zu helfen. Und man kriegt im Gegenzug Kost und Logis. Also es ist so eine Möglichkeit, günstig zu reisen, vor allem für junge Menschen. Und wir haben eben einen, den David, der kommt aus Kolumbien und der macht bei uns Woofing. Und ist so mutig, auch den Winter über zu bleiben. Und
wow.
Genau.
Der musste sich erstmal neu einkleiden durch. Wahrscheinlich.
Genau. Also ne, einfach die Elemente. Man ist halt, im Sommer ist es manchmal heiß, im Winter ist es manchmal super kalt oder windig oder so. Mhm. Und manchmal kann man auch die Arbeiten auf dem Acker nicht machen wie geplant, weil der Boden zum Beispiel zu nass ist oder sowas.
Ja. Ja.
Also da immer wieder mit der Natur auch gehen zu müssen, ist eigentlich so die größte gärtnerische Herausforderung. Und sonst halt, wie gerade schon gesagt, alles, was so, so Zwischenmenschliches angeht, ist natürlich in so einem Projekt, wo man versucht, möglichst hierarchiearm irgendwie zu arbeiten. Und dann müssen aber doch manchmal Entscheidungen getroffen werden oder Absprachen. Und dann gibt es unterschiedliche Meinungen zu einem Thema und das immer so zu verhandeln, so dass nicht jemand komplett unglücklich da aus der Situation geht, ist schon nicht ganz so leicht.
Ja, das glaube ich. Um nochmal auf die Elemente zurückzukommen, wie war das für dich? Also war das so eine Gewöhnung, halt mit heiß, kalt, Regen und sowas klarzukommen? Oder bist du von Natur aus jemand, der damit gut klarkommt?
Also das war schon eine krasse Umstellung von der Büroarbeit
vorher. Ja, das glaube ich.
Also es hat total gut getan, auch an schönen Tagen draußen zu sein, so viel, weil viele Sachen kriegt man halt im Büro einfach nicht mit.
Ja.
Also dieses einmal richtig sicke nass werden von dem ganzen Regen und dann kommt aber so bäm auf einmal die Sonne raus. Und wie warm diese Sonne dann ist, das erlebt man halt nur, wenn man auch so rausgeht und mit der Natur arbeitet und nicht, wenn man die ganze Zeit drinnen sitzt.
Mhm.
Aber es ist trotzdem immer noch krass, wenn die Finger so kalt sind, dass man gar nicht mehr richtig greifen kann. Ja. Also es ist schon wirklich unangenehm.
Ja.
Und ich habe mich da ein bisschen dran gewöhnt, aber ich fluche auch immer noch total viel.
Mhm. Ja. Ihr habt da auch nicht irgendwie einen Raum, wo ihr euch zwischendurch aufwärmen könnt, ne?
Nein, also wir sind dabei, so einen Bauwagen gerade herzurichten, aber das ist ein viel längeres Projekt, weil auch da wieder die Elemente uns dazwischen gefunkt haben und das Dach weggerissen und jetzt muss der komplett neu aufgebaut werden. Und
okay.
Genau, also solche Dinge passieren auch, so unerwartete Sachen. Ne?
Ja.
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 Oder dass man letztes Jahr war ein großes Ding, wir haben einen neuen Folientunnel gebaut auf unseren Acker. Und dann stand eines Tages jemand von Thyssen bei uns auf dem Feld und hat da so Fehler reingehauen und wir wussten erstmal nicht, was das ist. Dann kam die Person nochmal und hat uns das erklärt, da ist eine Gasleitung drunter. Unser Verpächter hat das auch nicht auf dem Schirm gehabt und dieser Tunnel stand dann eben quer über der Gasleitung und da darf eben nichts drüber sein, weil das gefährlich ist, wenn Gas austritt und so weiter. Und deswegen mussten wir da letztes Jahr einiges umbauen und so ein großes Loch in den Tunnel machen, damit das eben ja konform ist mit so bestimmten Richtlinien, die es halt gibt. Also sowas muss man auch immer wissen bei so einem Projekt oder sich damit auseinandersetzen, ne?
Ja.
Genau. Und das sind auch so Dinge, die kann man nicht alle vorher wissen. Ganz viel kommt dann so along the way.
Ich merke schon, es braucht viel Flexibilität, auch Spontanität, was so das Wetter angeht. Und gleichzeitig gibt es ja dann donnerstags und freitags so die Ernte, wo die Ernteanteilnehmenden kommen und ihr Gemüse mitnehmen wollen. Das stelle ich mir schon auch als Herausforderung vor, dass ja, das dann auch vorzubereiten, dass es dann nicht, keine Ahnung, am Erntetag eisekalt ist, sodass man nicht ernten kann oder sowas. Mhm. Oder?
Ja, also das hatten wir gestern tatsächlich mit dem Spinat. Wir haben eigentlich Spinat machen wollen und den auch angekündigt, aber es ging dann nicht, weil der war halt morgens gefroren. Und mittwochs kann man den nicht, also einen Tag vorher kann man den nicht machen, weil der dann schon wieder usselig ist, ja, einen Tag später. Ne? Also der ist dann einfach nicht mehr so frisch.
Ja.
Und dann haben wir uns eben entschieden, das nicht zu machen, weil der ist auch nächste Woche dann hoffentlich noch gut und hat nicht zu viel Frost abbekommen. Genau.
Ja.
Also ist es.
Das heißt, ihr könnt die, was ihr wirklich konkret erntet, auch nur bedingt vorher planen, oder?
Ja, also wir versuchen schon, das so genau wie möglich zu machen. Und da wächst natürlich die Fähigkeit, das einzuschätzen, auch mit den Erfahrungen, die wir machen. Mhm. Und dann auch zu sehen, zum Beispiel, ein Gemüse funktioniert an dem einen Standort viel besser als an dem anderen. Oder
wir haben zwei, ne?
Genau, wir haben zwei Standorte in Mülheim. Und der eine ist halt relativ hochgelegen in der Stadt und der andere ist unten in den Ruhrauen. Und da ist es zum Beispiel locker immer mindestens 2 Grad kälter, mhm, als an dem anderen. Und dann eben auch zu schauen, welche Anbaumethode ist jetzt für welches Gemüse besser geeignet. Und wir haben ja dann auch immer so verrückte Ideen, irgendwelche alten Geräte umzubauen und zu elektrifizieren, damit die nicht mehr mit Sprit laufen, sondern nachhaltig. Und dann müssen wir aber wieder unseren Anbauplan komplett verändern und in einer anderen Art und Weise. Das kann man viel besser auf dem Acker zeigen, als ich das jetzt beschreibe. Aber ja, so wirkt sich das immer einfach alles aus und man muss halt ein bisschen, ja, wie so balancieren die ganze Zeit.
Ja, ja, ja. Also merke ich, also ihr habt ja gestern Abend über Zoom auch diese neue Wunschliste vorgestellt, also dass nicht jeder Ernteanteilnehmende immer das Gleiche, also genauso das Gleiche wie alle anderen kriegt, sondern dass man Wünsche äußern kann und mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger und sowas. Und das stelle ich mir schon herausfordernd für euch vor, das dann zu berücksichtigen, auch wirklich mehrere Tage im Voraus zu planen, was geerntet wird und wie viel. Also Hut ab.
Genau, ja, bei vielen Sachen ist es aber auch, also ich habe mir das ja auch, wie du schon gesagt hast, ich bin keine ausgebildete Gärtnerin, sondern habe mir das so nebenbei angeeignet. Und also meine Oma hat mir zwar früher im Garten gezeigt, wie man so von irgendwelchen Blümchen die Samen zieht oder so, das hat vielleicht so diesen, ja, einfach so ein, die Grundidee dafür gesetzt, dass es cool ist, irgendwie mit der Natur zu arbeiten und so Sachen selber anzubauen und so. Also das war irgendwie schon da. Aber ich habe das nie irgendwie ernsthaft beruflich verfolgt. Und dann kam halt jetzt mit dieser Chance, so Solawi zu machen und irgendwie das Hobby in Beruf zu verwandeln, die Möglichkeit, mich weiter damit zu beschäftigen. Und bis jetzt war es auch voll die richtige Entscheidung. Und solche Sachen eignet man sich dann ja auch gerne an. Also ich gucke auch manchmal was in Büchern nach tatsächlich. Es gibt ja Bücher über Gemüsebau, wo man das lernen kann. Man muss das nicht unbedingt in der Uni lernen. Es gibt ganz viele tolle YouTube-Videos, auch gerade die mit so Anbausystemen arbeiten, wie wir das machen. Also das Thema Marktgarten ist da vielleicht manchen ein Begriff. Und genau, also da gibt es gute Möglichkeiten, sich irgendwie das Wissen anzueignen und halt auch Praktika zu machen, zum Beispiel mal reinzuschnuppern. Und dann, wenn man 1-2 Jahre dabei ist, dann weiß man halt, okay, dieser Spitzkohl ist jetzt, wenn ich den 2 Wochen noch stehen lasse, dann ist der schlecht, also müssen wir den nächste Woche ernten. So, das sieht man dann einfach irgendwann.
Ja. Ihr habt aber auch Menschen im Team, die ausgebildet sind in Gärtnerei, Landwirtschaft oder sowas, oder? Oder seid ihr alles Quereinsteiger?
Nö, also die Johanna ist Steinmetzin zum Beispiel, die ist auch so komplett von woanders her wie ich eigentlich. Der Johannes hat auch so wie ich Soziologie studiert, aber in Kombination mit Landwirtschaft. Und da ist aber der Teil Gemüsebau nur ein ganz, ganz kleiner. Also das ist so eine Spezialgeschichte, da geht es eigentlich viel mehr um irgendwie Ackerbau und große Maschinen und sowas. Und weil man mit Gemüse hat man ja ganz viele verschiedene Sorten, die man anbauen kann, von Kohl über Salate bis Mais und Tomaten, ganz viel verschiedenes, kleinteiliges Wissen, was man da braucht.
Ja.
Und deswegen machen eben auch viele Bauern und Bäuerinnen Monokulturen oder so und konzentrieren sich auf eine Sache und haben da richtig gutes Fachwissen drüber. Aber das wollen wir halt nicht aus ökologischen Gründen. So, wir wollen diese Vielfalt und wir haben das dann maximal so aufgeteilt, dass manche Leute im Team bei uns sich eher um die Tomaten kümmern und wer anders kümmert sich eher um die Sachen, die im Freiland wachsen, um die Kohlgewächse zum Beispiel.
Ja.
Also so machen wir da eine Aufgabenteilung und auch Wissensverteilung unter uns. Und dann gibt es noch Till und André. Und der André hat lange Jahre in einem Gartenbaubetrieb gearbeitet. Der hat eigentlich auch was anderes studiert. Der hat Gesundheitswissenschaften studiert. Und hat aber eben viel Praxiserfahrung dadurch, dass er schon als Gärtner in einem anderen Betrieb gearbeitet hat.
Ja.
Genau. Und dann gibt es noch den Till, der hat eine klassische Demeter-Ausbildung gemacht und da war aber auch viel mehr mit Ackerbau, Treckerfahren und ja auch Tierhaltung, was wir auch bei unserer Solawi gar nicht haben und was ihm auch ein bisschen fehlt.
Mhm.
Genau.
Ja, okay. Also eigentlich müsste ich die anderen auch alle einladen. Das ist auch bestimmt spannend, wie dann jemand vom Steinmetz zur Solawi kommt oder so.
Ja, voll.
Ja,
cool. Also, aber das macht uns, glaube ich, auch als Team so stark und so cool, dass wir halt alle unterschiedliches Wissen haben. So.
Ja.
Also der Till ist derjenige, der auf jeden Fall am meisten über Landwirtschaft und so Geräte und sowas weiß. Also der hat da richtig fachliches Know-how. Und André natürlich, was den tatsächlichen Anbau mit dem Gemüse angeht. Das ist er sozusagen unser Profi für. Und genau, Johannes und ich machen halt so ganz viel so Orga-Kram und Kopfsachen im Hintergrund, irgendwie Sachen durchdenken neben dem Anbau.
Genau. Bräuchte es denn Till und André oder ginge das auch ohne das Projekt?
Also es ist schon sehr, sehr empfehlenswert, wenn man eine Solawi gründet, einen ausgebildeten Gärtner oder eine ausgebildete Gärtnerin dabei zu haben. Weil das erspart einem einfach ganz viele Fehler am Anfang. Also das sind alles Fehler, die man auch covern kann, aber manche Fehler muss man ja einfach nicht machen.
Ja.
Und aber Gärtnerinnen zu finden ist auch gar nicht so leicht. Also für Solawis gibt es immer zwei ganz große Hürden und die erste ist meistens das Land zu finden. Und die zweite ist, eben Menschen zu finden, die sich vorstellen können, das zu machen und den Gartenbau eben zu machen.
Mhm.
Genau. Das hängt auch damit zusammen, dass Gärtnerinnen oft nicht so viel verdienen. Also der Standardstundenlohn ist ja irgendwie um die 16 Euro die Stunde oder so. Genau, und dann kommt es eben aber auch ganz viel auf die Arbeitsbedingungen an. Und da müssen wir auch noch tatsächlich dran arbeiten, bis es tatsächlich fair ist. So. Also wir sprechen immer davon, dass unsere Gärtnerinnen fair entlohnt werden. Aber wir haben jetzt einen Arbeitgeber-Bruttolohn von 20 Euro die Stunde. Das ist eigentlich gar nicht so viel, aber es ist schon deutlich besser, als Gärtnerinnen normalerweise verdienen.
Ja, ja.
So.
Ja.
Okay. Und wir machen natürlich, also bei solchen Projekten, das muss man auch immer dazu sagen, viele von uns machen das, weil sie für diese Idee brennen und sind da auch sehr, sehr bereit, da ganz viel Arbeit und Herzblut reinzustecken. Aber das grenzt auch immer sehr krass an Selbstausbeutung, weil dann opfert man doch mal das Wochenende, um irgendwie noch was auf dem Acker zu machen, obwohl eigentlich die Stunden schon voll sind für die Woche. Also man kann da nicht so richtig, auch wenn man angestellt ist vielleicht als Gärtnerin, was wir nicht sind, aber auch wenn man das ist, kann man da nicht so richtig sich drauf ausruhen und sagen, ich mache jetzt nur meine Stunden und nicht mehr, weil dann laufen solche Projekte nicht. Mhm. Also es ist schon nur auch durch das viele Engagement, was alle, die bei uns irgendwie tätig sind, überhaupt möglich, sowas zu machen.
Mhm. Das heißt, ihr seid selbstständig? Oder?
Genau, wir haben zwei GbRs. Mhm. Wir haben ja auch zwei Standorte und dann eben auch zwei GbRs, die eben den Verein bzw. die Ernteanteilnehmenden mit Gemüse beliefern. Und das ist aber auch noch nicht klar, ob wir das jetzt in Zukunft so weitermachen wollen oder da andere Strukturen irgendwie mal nötig sind. Genau, also alles ist immer so ein bisschen im Fluss, weil das hat Vor- und Nachteile, das so zu machen.
Ja, wenn wir gerade schon bei Finanzen sind, du hattest es ja am Anfang kurz angesprochen, dass das Ganze solidarisch finanziert ist. Also es gibt in zwei Wochen oder sowas, eine Beitragsrunde, wo alle, die nächstes Jahr einen Anteil haben wollen, da sind und dann quasi die Finanzierung ermöglichen für das nächste Jahr. Wie funktioniert das dann konkret? Also ihr müsst euch ja dann wahrscheinlich überlegen, wie viel braucht ihr nächstes Jahr und dann wie viel, also wie funktioniert das mit dieser Beitragsrunde?
Im Prinzip fangen wir schon oder sind wir jetzt seit September dabei, unsere Finanzen für das Jahr 2025 mal so ein bisschen zu sortieren. Und
2026, oder?
Nee, 2025, so. Also rückblickend,
okay,
für dieses Jahr.
Ja.
Sozusagen, wir sind jetzt dabei, den Jahresabschluss zu machen und zu checken, so welche Geräte haben wir jetzt angeschafft und wie sind wir mit den Löhnen gerade, also wie ist einfach der Status gerade? Hat das so grob gepasst mit dem Finanzplan für dieses Jahr oder nicht? Und auf Basis dessen können wir dann sagen, okay, nächstes Jahr müssen wir das und das ein bisschen anders machen. Zum Beispiel, da brauchen wir mehr Geld für Löhne oder wir haben zusätzlich noch mehr Flächen, die wir pachten oder so. Oder wir brauchen noch dieses Gerät. Dafür ist halt so ein Rückblick wichtig, dass man guckt, was wurde jetzt tatsächlich angeschafft von den Sachen, die geplant waren, was vielleicht noch nicht, was hat sich erübrigt. Genau, also einfach nochmal, ja, so ein kleiner Check-up. Und dann bauen wir den Finanzplan für das kommende Jahr, also für 2026. Das dauert dann so bis, ja, meistens bis ganz knapp vor der Beitragsrunde. Mhm. Die ist jetzt am 6. Dezember und wir sind jetzt aber schon fast fertig damit, sodass wir dann sagen können fürs nächste Jahr, was wir alles anschaffen wollen und wie die Anstellungsverhältnisse sind, beziehungsweise die Löhne. Und das wird dann eben vorgestellt bei der Beitragsrunde allen Ernteanteilnehmenden, also all den Menschen, die den Gemüsebetrieb finanzieren. Und die sagen dann eben, was sie finanziell dazu beitragen können. Mhm. Und das soll auch in Abstimmung sein mit dem, was man sich individuell leisten kann, weil alle sollen teilhaben können und gutes Gemüse bekommen und nicht nur Menschen, die super gut verdienen und richtig viel Geld haben, sondern auch die, die nicht so viel Geld haben, sollen das machen können und die, die nicht so viel Zeit haben, die sollen auch gutes Gemüse bekommen können. Und es gibt eben auch total viele Menschen bei uns, die das auch so sehen und die das gerne unterstützen und dann eben ein bisschen mehr geben. Man kann ganz schön was bewirken mit den eigenen Entscheidungen und da eben auch andere Menschen mit unterstützen. Und das ist total cool zu sehen, dass das auch funktioniert und dass man eben gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften machen kann. Und dass nicht alle nur auf den eigenen Vorteil gucken, sondern auch überlegen, wie kann ich denn irgendwie mit meinen Konsumentscheidungen auch Gesellschaft verändern und soziale Ungleichheiten abbauen.
Ja, ne? Definitiv.
Genau. Ja, und dann haben wir eben so einen Richtwert, den wir ausrechnen für die Ernteanteilnehmenden, damit man nicht so komplett im Trüben fischt, sondern so grob weiß, woran man sich orientieren kann. Und das wird nächstes Jahr 134 Euro monatlich sein, die wir durchschnittlich pro Anteil brauchen, damit alle Kosten gedeckt sind. Und es gibt aber praktisch dann eben Leute, die zahlen vielleicht nur 70 Euro, weil sie nicht so viel zur Verfügung haben, und andere Leute zahlen 200 Euro, um das eben für andere möglich zu machen, auch dran teilzuhaben. Mhm. Und genauso machen wir das auch mit den Helferinnenstunden. Durchschnittlich sollen alle Ernteanteilnehmenden 16 Helferinnenstunden im Jahr leisten. Und es gibt Menschen, die haben viel mehr Zeit und die sind da zum Beispiel jede Woche dabei, die Kisten sauber zu machen am Abholraum, damit die für die nächste Woche wieder frisch sind. Oder Leute, die man irgendwie bei jedem Helferinneneinsatz sieht und die immer mit anpacken. Und dann gibt es aber auch andere, die das nicht mehr können, so mit auf den Acker, oder die einfach wenig Zeit haben. Mhm. Und zum Beispiel die alleinerziehende Krankenschwester, die hat jetzt nicht viel Geld und auch nicht viel Zeit, aber die soll trotzdem auch gutes Gemüse bekommen können.
Ja. So. Und es ist echt schön zu sehen, dass das im Mittel halt dann funktioniert.
Genau. Ja. Genau. Und das geht halt nur, weil Menschen auch nicht nur auf ihren eigenen Vorteil gucken und schauen, ah, was habe ich denn davon, und sondern auch froh sind, Teil von so einer Gemeinschaft zu sein, wo man sich auch gegenseitig eben unterstützt.
Ja.
Und dann ist das auch nicht so schlimm, wenn man mal dann nicht so viel auf den Acker kommen kann, helfen, weil man weiß, okay, wer anders macht das, ne? Aber es ist immer so ein Geben und Nehmen. Mhm. Und es ist eben keine Abokiste. Also das ist auch wichtig, dieser Gemeinschaftsaspekt. Und dass man eben nicht einfach nur kommt, um sein Gemüse abzuholen und ansonsten damit nicht so viel zu tun hat. Man muss jetzt nicht bei allen Gemeinschaftsaktionen sich krass einbringen. Das ist auch total okay, einfach nur mit dabei zu sein, aber man sollte schon immer im Kopf haben, das ist nur Solawi und keine Abokiste.
Mhm. Ja. Die Gemeinschaft, die fördert ihr ja auch nicht nur durch die Beitragsrunde, sondern auch, es gibt ja auch so ein Sommerfest zum Beispiel, und es gibt ja auch so eine Signalgruppe mit allen. Klar, da ist jetzt nicht viel Smalltalk oder sowas, aber man liest bestimmte Namen, man sieht die Bildchen und sowas, also da entsteht schon eine Gemeinschaft, finde ich. Oder auch, wenn man sich im Abholraum trifft und sowas. Ja, also sowas, das wird ja auch zum Beispiel durch dieses Sommerfest und sowas auch mit von euch gefördert.
Mhm. Ja. Genau. Aber da auch, ne, die größte Herausforderung ist, die Unterschiedlichkeit der Menschen irgendwie unter einen Hut zu bringen. Ne? Manche kommunizieren gerne total viel und tauschen Rezepte aus und so. Und das ist total cool. Aber irgendwann war da auch der Punkt da, dass wir das mal aus der Gesamtkommunikation sozusagen auslagern mussten und haben dann eine separate Gruppe gegründet, wo eben Menschen, die das gerne tun, das auch machen können. Und dass aber auch die, die eher so ein bisschen nur die Basic-Infos von uns haben möchten, da nicht immer zu bombardiert werden mit Nachrichten. So. Also das ist so ein Beispiel dafür, ne, wie unterschiedlich die Bedürfnisse da sind. Ja. Und was uns auch noch so ein kleiner, ja, so eine kleine Baustelle für uns ist, unsere Ernteanteilnehmerschaft ist schon sehr weiß und homogen in einer bestimmten Hinsicht. Also das Alter hat sich mittlerweile ein bisschen reduziert. Wir haben jetzt viele ältere Leute, aber auch viele junge Menschen mit Familien. Und das zu sehen, wie sich das verändert und dadurch, dass auch mehr Menschen da sind, durch die man sich repräsentiert fühlt, ist schon irgendwie ein wichtiger Punkt. So. Aber wir haben jetzt nicht viele Menschen, die irgendwie, wo die Familie nicht ursprünglich aus Deutschland kommt oder so. Also das muss man auch schon sagen und das ist uns auch so ein bisschen ein Dorn im Auge.
Ja, ja.
Aber da nicht so divers.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber es ist wahrscheinlich schwierig, die dann anzusprechen oder die dann mit. Also wahrscheinlich ist der erste Schritt schwer, wenn es dann so eine homogene, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, weiße Gruppe geht, dass dann andere da noch mit reinkommen. Wenn erstmal ein paar drin sind, denke ich, dann ist das okay. Aber ja. Wie ist das denn generell mit der Mitgliederakquise, sage ich jetzt mal? Ist das eine große Herausforderung für euch? Also braucht ihr da auch viele, keine Ahnung, Marketingkompetenzen, Social Media oder sowas? Oder wie ist das?
Ja. Also die Frage, wie man an neue Mitglieder kommt, ist immer schwierig für Solavis, weil man sich ja doch schon irgendwie für ein Jahr dann halt verpflichtet, Teil des Ganzen zu sein. Und für viele Menschen passt das nicht mehr so leicht in den Alltag. Also man hat ja schon auch immer so, wenn man sich jetzt in einem Fitnessstudio anmeldet oder so, das kennt man ja. Und dann meldet man sich an und geht da im Februar noch hin und dann im März denkt man so, ach Mist, jetzt habe ich wieder voll viel Geld rausgeschmissen. Und bei der Solavi könnte ich mir vorstellen, dass manche auch so denken, so, oh ja, aber jetzt für ein Jahr das zu machen und ich weiß ja noch gar nicht, wo ich dann arbeite im Juli oder so. Das ist halt total schwer, weil wir alle immer flexibler sein müssen. Aber ich denke, es ist auch so ein bisschen die Frage, ob man sich dem fügt oder ob man einfach sagt so, nee, ich schlage jetzt hier mal so ein paar Nägel rein und verfolge irgendwie die Sachen, die mir wichtig sind und stecke da Geld rein. Und dann kann man immer noch gucken, wie man da rauskommt im Fall des Falles. Ne? Also es ist zum Beispiel möglich, seinen Ernteanteil auch weiterzugeben, wenn man das selber organisiert und halt jemanden sucht, der das zu den gleichen Konditionen übernimmt. Dann kann man auch innerhalb des Jahres wieder raus.
Also ihr macht das ja jährlich quasi, bleibt dann auch ein großer Teil dabei oder müsst ihr eigentlich jedes Jahr wieder groß die Werbetrommel rühren?
Also es gibt immer jedes Jahr irgendwie Leute, die dazukommen und die dann auch bleiben, so here to stay. Und das ist total schön. Aber es gibt auch immer so eine Fluktuation von 20-30% ungefähr von Leuten, die das doch nicht so gut in den Alltag integriert bekommen zum Beispiel oder für die das dann doch ein zu großer Aufwand ist. Mhm. Weil die gehen ja auch dann in den Laden einkaufen. Das ist halt ein bisschen bequemer, weil man da irgendwie alles bekommt und nicht nur sein Gemüse. Und man kann halt genau das kaufen, was man möchte. Aber wir nähern uns auch so ein bisschen mehr Flexibilität an mit der Wunschliste, dass man da eben sagen kann, so, was soll ich jetzt mit Fenchel? Ich möchte keinen Fenchel und den kann man dann eben abwählen zum Beispiel. Mhm. Ne? Also so wird es auch Möglichkeiten geben, in Zukunft seinen Ernteanteil so ein bisschen besser auf den eigenen Bedarf abzustimmen. Mhm. So, genau. Und man wird auch sagen können, ich fahre in Urlaub, bitte ernte für mich jetzt nicht mit. Mhm. Bisher war das immer so, dass man da eine Vertretungsperson suchen musste, weil das Gemüse wird halt geerntet und damit es dann nicht irgendwie im Abholraum rumliegt und keiner es nutzt, musste man sich dann eben drum kümmern, was denn damit passiert und das ist damit dann auch eliminiert und man kann ganz entspannt in den Urlaub fahren und das macht es so ein bisschen flexibler hoffentlich und besser in den Alltag integrierbar. Ja. So, dass es auch wieder mehr Leute einfacher finden, in den Alltag zu bringen.
Mhm. Jetzt steht ja in 2 Wochen die Beitragsrunde für nächstes Jahr an. Wie ist es denn so für dich persönlich? Weil da entscheidet sich ja erst, ob du nächstes Jahr davon leben kannst, oder? Oder ist das für dich, oder ist das nicht so, oder wie ist das für dich?
Ja, das ist eine richtig gute Frage. Also ich habe mit der Solavi auch gelernt, so ein bisschen mit Unsicherheiten zu leben. Ja. Und ja, auch mehr Vertrauen einfach in mich selber und auch in die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, zu entwickeln. Also, weil ich weiß einfach, wir sind eine Gruppe und irgendwie kriegen wir das hin. Mhm. Wir haben bis jetzt für alle Probleme, die wir hatten, Lösungen gefunden. Und das ist total schön zu merken, wie stark wir auch sind als Team. Insofern mache ich mir da jetzt keine großen Gedanken, aber praktisch ist es natürlich so, dass immer erst mit der Beitragsrunde dann klar ist, steht das tatsächlich fürs nächste Jahr. Mhm. So. Genau, also das kann natürlich immer passieren, dass wir dann irgendwie eine Gärtnerinnenstelle streichen müssen zum Beispiel. Aber das sind alles Entscheidungen, die wir zusammen fällen und wo wir dann auch gemeinsam überlegen, wie können wir damit umgehen. Also ich fühle mich einfach nicht alleine dadurch, dass es diese Lavi gibt. Und es kann natürlich passieren, dass sowas vorkommt. Aber ja, zusammen haben wir alles gewuppt bekommen. Und genau, so aus einer persönlichen Perspektive, ich weiß jetzt auch einfach, ich habe ganz viele unterschiedliche Skills, so ein bisschen Hans Dampf in allen Gassen. Ne? Also ich kann jetzt Hegel lesen, aber ich kann auch Bagger fahren zum Beispiel. Und irgendwas werde ich da schon finden für den Fall, dass das irgendwie nicht weitergehen sollte.
Ja, ja, okay. Hast du noch irgendwie, also machst du das Vollzeit oder hast du noch eine weitere Tätigkeit beruflich?
Ja, schwierige Frage.
Musst du nicht beantworten, wenn du nicht willst.
Offiziell habe ich im Moment 17 Stunden im Solawi-Anbau, also das auf dem Acker, 8 Stunden beim Verein für die Mitgliederverwaltung, also so Bürosachen. Und dann machen wir eben noch so ein paar Nebenprojekte, also zum Beispiel Gemüse an das Restaurant Ronja verkaufen. Das ist nochmal getrennt von der Solawi, aber passiert halt am gleichen Standort. Und das füllt schon eine Vollzeitstelle mehr als gut aus, obwohl das jetzt auf dem Papier und auch von den Finanzen her nicht einer Vollzeitstelle entspricht.
So, ja, ja.
Das ist das, was ich eben meinte, so ein Projekt, das man gerne macht, so da bin ich auch gerne bereit, viel reinzustecken, auch wenn es an Ausbeutung grenzt. Aber es ist Selbstausbeutung und ich entscheide darüber und das ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn ich irgendwie von einem Arbeitgeber gezwungen werde, da in Strukturen zu arbeiten, die mir eigentlich keinen Spaß machen.
Ja, ja. Also das finde ich nochmal wichtig, dass du das betonst und dann würde ich vielleicht auch das Wort so ein bisschen anders. Also Selbstausbeutung hört sich ja allein negativ an, aber vielleicht ist es erst eher ein so Selbstausnutzen oder sowas. Also du machst ja was damit und es hat ja nicht nur für andere positive Aspekte, sondern auch für dich selber. Also klar, es ist viel und du kriegst wenig Lohn in Anführungsstrichen dafür, aber du kriegst ja auch andere Dinge. Mhm. Und das, wie gesagt, das ist deine eigene Entscheidung, das so zu machen und du könntest auch andere Wege einschlagen.
Mhm.
Ja? Okay. Ja, so zum Abschluss, gibt es was, was du dir für Solawis generell wünscht oder solidarische Landwirtschaften, nicht nur für eure, sondern generell, was sich verändern dürfte?
Ja, voll. Also es dürfte noch viel, viel mehr Solawis geben, weil so kleine lokale Projekte eigentlich genau das Richtige sind, um die ökologische Transformation voranzutreiben. Auch gerade jetzt angesichts der ganz aktuellen politischen Entwicklung ist es total wichtig, sich in so kleinen Projekten kurz zu schließen und auch einfach zu merken, wir sind nicht allein mit den Sachen, die wir wollen und dass Gesellschaft sich verändert und wir können es tatsächlich mit ganz kleinen Aktionen. Und das muss nicht immer gleich das große, ich verändere jetzt die Welt sein, sondern einfach nur sowas wie, wo kaufe ich mein Gemüse?
Mhm.
Weil allein bei dieser Entscheidung geht es um viel mehr als nur um das Gemüse.
Ja.
So, und genau, einfach Mut haben, so eine Sache anfangen und dann kann man immer noch schauen, worauf es hinausläuft. Man muss nicht immer sofort einen großen Plan haben, erstmal ein paar Leute zusammen organisieren und dann gucken, in was für eine Richtung man sich entwickelt.
Mhm. Ja, ich finde so eine Solawi einfach ein sehr schönes Beispiel für Nachhaltigkeit auf sehr vielen Ebenen. Natürlich die ökologische mit dem Anbau und sowas und auch das aus der Region, das Gemüse quasi. Aber eben auch, dass es solidarisch finanziert ist, dass man damit Menschen unterstützt an, also Menschen, die nicht viel haben, unterstützt an günstiges Gemüse in Anführungsstrichen zu kommen. Auch die Gemeinschaft, die sich daraus ergibt. Also ich finde es ein sehr, ja, ein eben Nachhaltigkeit auf sehr vielen Ebenen und das finde ich sehr schön, sehr ansprechend.
Genau, und das hat ja dann auch wieder so Ansteckungseffekte in andere Richtungen. Also hier in Mülheim zum Beispiel mit dem Wandelwinkel, mit der Laura hast du ja auch schon das Interview geführt oder mit deiner Arbeit auch.
Ja. Also die sowas, ja jetzt auch solidarisch wird.
Genau. Das gibt halt Leuten den Mut, sowas anzufangen und auszuprobieren.
Ja, ja. Mut, wie du schon am Anfang gesagt hast, Mut braucht es und Dafür machen wir auch dieses Interview, um Menschen zu inspirieren, mutiger zu werden. Ja. Dankeschön für das schöne Gespräch.
Danke dir auch, Anni.
Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Wenn ich dich mit diesem Interview inspirieren konnte, freut mich das tierisch, denn dafür mache ich diese Arbeit. Hör dir auch gerne noch andere Podcast-Folgen an, um die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen möglichen Berufen klarer zu verstehen und dich von verschiedenen Menschen inspirieren zu lassen. In den Shownotes verlinke ich dir ähnliche Folgen. Wenn dir das Interview gefallen hat, habe ich eine kleine Bitte an dich. Bitte geh in deiner Podcast-App auf die Übersichtsseite dieses Podcasts und gib ihm eine Bewertung. Sehr gerne mit 5 Sternen. Das kannst du jetzt machen, während du den Rest der Folge hörst. Damit hilfst du mit, dass noch mehr Menschen von dem Podcast profitieren können. Ich danke dir ganz herzlich. Wenn du mich besser kennenlernen möchtest und mehr zu mir als Person erfahren möchtest, empfehle ich dir, die Folgen 10 und 20 anzuhören. Dort erzähle ich von meinem eigenen Weg, der mich zu meinem Traumjob, nämlich dem Berufscoaching, geführt hat. Es ist so schön, einen Beruf zu haben, in dem du Spaß hast, in dem du mit Leichtigkeit erfolgreich bist, weil du deine Stärken und Talente einsetzen kannst und der dich auf allen Ebenen oder zumindest fast allen Ebenen erfüllt und einfach glücklich macht. Ich wünsche dir von Herzen, dass du dieses Gefühl erlebst, und zwar an möglichst vielen Arbeitstagen. Deine Anni von Jobnavigation.